dann sage ich herzlich willkommen zurück zu Schwartischmöd, diesmal wieder mit einer Special-Folge, mit einer Kölner Legende. 161 Spiele für unseren ersten FC Köln, 54 Tore und ein Tor gegen unseren ersten FC Köln.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus, SDM-Spezial. Heute mit The Golden Left Foot, Dirk Lottner. Herzlich willkommen, Dirk. Wie geht's dir?
Danke, ich grüße euch ebenfalls und ja, mir geht's gut soweit.
Das freut uns doch. Gerade extra schon mal The Golden Left Foot eingeworfen. Ist dir bewusst, dass du diesen Namen hier in Köln auch trägst, oder?
Mir ist bewusst, dass es einen Fan gab, den ich auch irgendwann mal vor einigen Jahren kontaktiert habe. Für meine Fußballschule, der da ein ganz tolles Video von mir zusammengeschnitten hat auf YouTube und habe das auch schon gespeichert auf meinem Laptop und ist immer wieder schön anzusehen. Ich habe es kurz nach meiner Karriere erfahren, dass da ein Video existiert. Das war ein paar Wochen, nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da sind mir schon ein paar Tränen gekommen, als ich das Video gesehen habe. Also wunderbar gemacht, also war schön.
Ja, der Macher des Videos hat natürlich das auch unterlegt mit My Immortal. Natürlich, es gibt keinen emotionaleren Song, glaube ich, dazu. Deswegen, ich hätte auch fast geweint.
Ja, aber wie gesagt, ein klasse Video und sehr viele Emotionen dabei.
Mega.
Und ich schaue es mir, je nachdem, wie meine Stimmung gerade ist, auch immer wieder mal an.
Ja, zu Recht, auf jeden Fall. Also wir beide haben in der Vorbereitung auf diese Folge uns dieses Video natürlich auch nochmal reingezogen, weil... The Golden Left Foot ist ja einfach ein Begriff in Verbindung mit dir.
Ja, vor allem muss man überlegen, unsere Generation, klar, wir sind mit dir groß geworden, wir sind abgestiegen das erste Mal mit dem ersten FC Köln.
War ich aber noch nicht dabei.
Nein, das stimmt. Aufgestiegen mit dem ersten FC Köln, haben dann Poldi erlebt, das erste Mal ein Superstar in Köln, also ist ja so aus den eigenen Reihen. Dann irgendwann mit Stöger Europa erlebt, aber es gibt ja auch die Generation, die sind 2000 geboren, die sind heute auch schon volljährig und 21. Die kennen dich tatsächlich nur aus diesem Video, Golden Left Foot, also jetzt nicht nur, aber die waren 4 Jahre alt, oder? Ja. Als du quasi noch beim FC gespielt hast. Das ist so krass,
ja,
wenn ich mit Leuten darüber rede.
Alt. Leider ist es so.
Naja, aber ich find's krass einfach. Und diese Leute, ich freue mich sehr, auch für die quasi heute die Folge zu machen. Deswegen nochmal einen super speziellen Dank, dass du heute hier bist, gerade für die jüngeren Leute.
Und ja, sehr gerne. Und für mich ist es natürlich nach wie vor auch eine Ehre, auch wenn jetzt im letzten anderthalb Jahren nicht mehr viel möglich war mit dem Stadion gehen, aber immer noch schön zu sehen, wenn der ein oder andere ein Lottner-Trikot im Stadion anhat, also das rührt mich dann schon und ehrt einen dann auch sehr.
Ja, zu Recht. Wie gesagt, ich denke mal, du hast ja auch deinen Abdruck im Verein hinterlassen, von daher vollkommen zu Recht. Aber so ein Golden Left Foot, den muss man sich ja auch erstmal erarbeiten. Bei Rot-Weiß Zollstock die Karriere, sag ich jetzt mal, begonnen. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie bist du zum Fußball gekommen? Gab es in deinen frühen, jungen Jahren irgendwie Leute, denen du irgendwie so nachgeeifert hast, bei denen du gesagt hast, das bin ich als nächstes, oder?
Ja, zum Fußball gekommen. Ich glaube, dass wir alle in unserer Jugend, zumindest in meiner Jugend noch, durfte man auf Wiesen spielen, da durfte man gegen Garagen bolzen, dann durfte man gegen die Kirchenmauer spielen, schießen, hoch eins spielen und so weiter. Ne? Ich bin groß geworden in der Volksgartenstraße, hatten direkt den Volksgarten vor der Haustür, wo du immer wieder hingehen konntest. Dementsprechend, mein Bruder hat Fußball gespielt, ist knapp 2 Jahre älter als ich, mein Vater hat Fußball gespielt. Also der Weg war schon so ein Stück weit vorgeebnet, dass man immer wieder am Ball ist, zumindest in der Freizeit. Und dann sind wir nach Zollstock gezogen mit 6 Jahren, in die Kennenecher Straße und 100 Meter weiter am Ende der Straße war der Fußballplatz von Rot-Weiß Zollstock, wo mein Bruder dann angefangen hat und ich als mit 6 Jahren praktisch in der D-Jugend schon spielen musste, weil... Also Bambinis F-Jugend gab es sowieso noch nicht damals.
Krass.
E-Jugend, aufgrund von Kindermangel hatten sie nicht. Also musste ich mit meinen jungen sechs Jahren schon in der D-Jugend spielen. War natürlich schwierig, aber trotzdem war das natürlich gut, auch gerade gegen Ältere sich durchzusetzen. Das Gleiche war dann hinter unserem Haus. Wir hatten eine riesen Wiese hinter unserem Haus mit 4, 5 Häuserblocks, mit zig Kindern, wo wir eigentlich mindestens 2-mal die Woche auch 20 Kinder waren, wo wir dann untereinander spielen konnten. Auch alle Altersgruppen und auch da hast du gelernt, dich zu behaupten gegen Ältere. Du hattest immer den Ball am Fuß, du warst variabel, flexibel in deinem Stil, den du selber entwickeln konntest. Heute wird der ja, ab dem sechsten Lebensjahr mehr oder weniger in jedem Verein schon entwickelt. Du wirst da in gewisse Mechanismen reingedrängt und kannst dich nicht mehr so frei entfalten, wie man das vielleicht früher noch gemacht hat. Ja, und so bin ich dann nach Rot-Weiß-Deutschland gekommen. Darüber hinaus, ja gut, Rot-Weiß-Deutschland, zweimal in der Woche Training und am Wochenende Spiel, wenn es gut lief. Das war halt auch ein ganz kleiner Verein. Das war auch nicht so, dass da jetzt an jedem Wochenende jedes Elternteil mit dem Auto kam, sondern wir sind teilweise mit der Bahn zu den Spielen gefahren oder mit dem Bus, um überhaupt spielen zu kommen. Mitunter, wenn die Bahn Verspätung hatte, ich kann mich daran erinnern, wie heute, dass wir irgendwann mal in der U-Bahn standen und der Trainer sagte, Leute, wir schaffen das nicht mehr, wir können wieder zurückfahren. Also all diese Dinge gab es wirklich dann auch bei uns in Rot-Weiß-Zollschock. Ja, und dann gab es ja noch den alten Fritz Hecker, Fortuna-Platz, am Schwimmbad in Zollstock. Das war ein öffentlicher Aschenplatz, da konnte jeder tagsüber drauf gehen, da war kein Zaun drum, nix. Und da habe ich mit ein paar Freunden auch immer wieder mal rumgeballert und gespielt. Und der damalige Jugendleiter, Kuckelkorn hieß der, glaube ich, der hat das immer wieder gesehen, das wieder kicken, und hat mich und meinen Bruder dann angesprochen, ob wir nicht zu Fortuna wechseln wollen. Ja, und dann sind wir nach dem Jahr Zollstock dann zu Fortuna gegangen, und dann habe ich ja auch mehr oder weniger, außer ein Jahr in der D-Jugend, wo ich mal zu Bayer Leverkusen gegangen bin, meine komplette Jugend plus 7 Jahre zweite Liga bei Fortuna Köln gespielt.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Früher war es ja noch so, also ich meine, auch in unserer Zeit war es so, dass man ja noch so Probetrainings machen konnte, aber du hast es uns schon vorweggenommen. Du wurdest tatsächlich gesichtet von den Talentscouts in der Südstadt.
Ja, was heißt gesichtet? Ich würde sogar anders sagen. Ich glaube, wenn man gut genug ist, dann muss man nicht gesichtet werden. Ne? Und bei mir war es halt so, dass außer Bayer Leverkusen damals in der D-Jugend, da bin ich hingegangen, weil ich von der E-Jugend bei Fortuna Köln bis zur C immer ein Jahrgang voraus war. Nur ab der C wollte Fortuna dann, dass immer nur der gleiche Jahrgang spielt. Und dann hätte ich weiterhin in der D bleiben sollen. Das wollte ich nicht, weil ich glaube vier, fünf Jahre mit den Jungs zusammengespielt habe. Die Mannschaft, die hochkam, die war jetzt nicht ganz so prickelnd. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn der Kalli schon anruft, dann machen wir das und fahren halt mal ein Jahr nach Leverkusen. Aber in den jungen Jahren war mir das dann nachher auch wieder zu viel, weil ich auch nicht der einzige Spieler war, der in Köln aufgesammelt wurde. Wir waren 4, 5 Spieler, die in allen Richtungen verteilt waren. Ich war der Erste, der einsteigen musste. Und dann sind wir die anderen abgeklappert, bis wir dann in Leverkusen beim Training waren. Und auf dem Rückweg war es natürlich genau andersrum. Erst die anderen alle abgeladen und ich war wieder der Letzte, der raus musste. Und das war am Ende des Tages schon in den jungen Jahren anstrengend.
Ja, verständlich auf jeden Fall. Und Köln ist ja auch deutlich schöner, deswegen.
Ja, unabhängig davon. Aber Leverkusen war damals auch schon ein topgeführter Verein. Also die haben wirklich alles nach wie vor, wie heute auch im Profibereich, wie man es aus dem Nachwuchs kennt, alles für einen getan, alles ermöglicht, alles so einfach wie möglich gemacht, dass der Junge, der dort spielt, auch seine Leistung bringen kann. Und ja, und damals mit dem Kalli war das natürlich schon auch für mich was Besonderes. Da ja, war der noch im Nachwuchs aktiv. Eine kleine Anekdote. Meine Eltern hatten kein Auto. Wir wurden abgeholt, um dann neben dem Ulrich-Haberland-Stadion damals bei dem Jugoslawen essen zu gehen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gegessen, ein bisschen erzählt, geredet, und Kalli wollte uns dann nach Hause fahren, persönlich. Nee, gar nicht persönlich, das war der, ne? Wir wurden nach Hause gefahren, dann sagt er, aber ich muss euch noch was zeigen, steigt mal in das Auto, ein schöner, fetter Mercedes-Benz. Und dann, da gab es gerade die ersten Navis. Und dann gibt er eine Adresse ein und fährt mit uns einmal in den Block und war so stolz darauf, wie die dann sagt, jetzt links bitte abbiegen, bei der nächsten Ampel rechts. Also das war schon witzig, wenn du heute darüber nachdenkst, in jedem Auto, überall gibt's ein Navi. Ne?
Wollte gerade sagen, die jüngeren Zuschauer von uns, die fragen sich jetzt, in welchem Jahr das gewesen sein soll. Nee, geil.
Aber das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst, dass du schon in der Jugend einmal bei Leverkusen kurz warst.
Ja, ein Jahr. Geil.
Krass.
Siehst du? Das verschweigt das Internet. Da steht durchgängig Rot-Weiß-Zollstock.
Ja, durchgängig schon mal gar nicht, aber ich war nur ein Jahr bei Zollstock.
Ah, warst du mal, okay.
Und der steht, Rest, glaub ich war eigentlich die längste Zeit bei Fortuna Köln.
Ja, genau.
Ne? Und da war es halt so, dass ich für den FC nie gut genug war. Weder in der Jugend noch nachher als Profi. Und dann muss man halt den Umweg über Leverkusen machen. Auf einmal steigert sich der Wert scheinbar und dann ist man doch gut genug.
Jetzt greifst du uns schon sehr weit voraus.
Ja, aber man muss manchmal die Scheuklappen erstmal über Umwege wegkriegen, ne? Das ist so. Aber absolut. Bevor wir dahin kommen, Fortuna Köln. Jugendbereich hast du ja komplett durchgespielt, außer D-Jugend, haben wir jetzt ja gesagt, wusste ich auch tatsächlich nicht, in Leverkusen. Und dann hast du auch in der zweiten Mannschaft gespielt.
Ja, ich habe dann, also es war jetzt nicht unbedingt abzusehen, ich habe als A-Jugendlicher mal ein Spiel für die Profis gemacht, eine Halbzeit.
Ach, so nämlich, ja.
So, Trainer Jupp Tenhagen, erste Mannschaft, viele Verletzte, viele Ausfälle. So wie das dann so ist, aus der A-Jugend wurde hochgezogen. Zweite Mannschaft hat damals Kreisklasse gespielt. Also da war jetzt nicht das Potenzial, um jemanden auf die Bank zu setzen. Und dementsprechend war ich dann auf der Bank bei dem Spiel. Und wie das dann so kommt, noch mehr Verletzte in der Halbzeit. Und dann habe ich die zweite Halbzeit gegen Rot-Weiß Essen gespielt. Und scheinbar auch ganz gut, weil das ist dem sportlichen Leiter, damals Tony Woodcock.
Ja.
Kennt ihr auch alle, klar. Die noch Älteren kennen ihn. Der war sportlicher Leiter. So, und dann habe ich das eine Spiel gespielt und dann war das Thema eigentlich auch erledigt. So, dann bin ich nach der A-Jugend in die Kreisligamannschaft, weil da auch viele Freunde wieder spielten. Mein langjähriger Jugendtrainer war jetzt Trainer der ersten Mannschaft, Manfred Linden. Ja, und wie das dann so ist, nach 4, 5 Spieltagen in der zweiten Liga, Jupp Tenhagen mit eigentlich alle mit Aufstiegsambitionen gestartet, Erwartungen nicht erfüllt, hat Tony Woodcock und Jürgen Gede die erste Mannschaft übernommen. Und Tony Woodcock hat mich dann sofort hochgezogen. Ich mache mein erstes Spiel, MSV Duisburg. Nach 7 Minuten mache ich das 2-0 mit dem rechten Hammer. Da konnte ich auch nie mehr so wiederholen, aber das war mein erster Einsatz von Beginn an gegen Duisburg, wo ich das 2-0 mache nach 7 Minuten. Damals Aufstiegsaspirant.
Wie alt warst du?
19.
Wie fühlt man sich, also sag mir mal ganz ehrlich, so wir beide jetzt sag ich mal als Bolzplatzkicker, wenn wir dann mal irgendwann mal vor 400-500 Leuten gezockt haben, war das ja schon immer geil. Das ganze Dorf ist auf der Straße und das ist geil. Aber wie geil fühlt man sich denn bitte, wenn man in der 7. Minute dann, wie du schon sagst, mit dem rechten Hammer das Ding in den Kasten rammelt? Was geht da so durch denn durch?
Also zuerst muss ich mal sagen, mehr als 500 waren bei der Fortuna auch nie zur damaligen Zeit.
Oh, okay.
Wir hatten wirklich zu Zweitliga-Zeiten Spiele, wo wir für 500 Zuschauer gespielt haben. Das war jetzt MSV Duisburg, da waren bestimmt 1500 aus Duisburg auch. Lass es mal 2.500 bis 3.000 Zuschauer gewesen sein. Ne? Aber für mich war das natürlich das Allergrößte, weil Fortuna war immer mein Verein eigentlich. Ne? Ich habe mein ganzes Fußballerleben mehr oder weniger für die Fortuna gespielt. Das war auch der Grund, warum ich 7 Jahre zweite Liga Fortuna gespielt habe. Ich wollte immer mit der Fortuna aufsteigen. Ich hatte immer das Ziel, in die erste Liga mit der Fortuna aufzusteigen. Waren ein, zweimal knapp dran. Aber am Ende des Tages hat es dann doch nicht gereicht, mit natürlich damals bescheidenen Mitteln, wenig Zuschauern, wenig Unterstützung auch. Und der damalige Präsident John Löhring, Gott habe ihn selig, der extrem viel getan hat für den Verein, für den Nachwuchs, auch für die Kinder aus der Südstadt, ne, muss man ganz klar sagen. Der hat dann immer da die Kohle reingepulvert. Und trotzdem war ich dann irgendwann mit 24 in einem Alter, 25, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich mal den Sprung wagen, sonst spielst du dein Leben lang hier und gehst dann nach gefühlt 15 Jahren Fußball 2 Wochen später schon wieder arbeiten, damit du klarkommst. Ja, so ist es. Ne? Also, der eigene Herr im eigenen Betrieb, kennt ihr alle, ja. Ne, verdient dann auch nicht so viel. Der Schengen hat immer hat's gut verstanden, mich klein zu halten.
Ja, ich wollte gerade sagen, der Azubi wird klein gehalten. Ne? Der Sport-Azubi.
Ja, so war das dann.
Okay, das erklärt dann ja auch wahrscheinlich dann den nächsten Karriereschritt, bei dem wir ein paar Fragen gehabt hätten, so als Kölner. Dann kommt Bayer 04 Leverkusen für uns oder vielleicht auch gerade jüngere Leute. Vielleicht im ersten Moment schwierig nachvollziehbar. Aber du hast ja gerade schon die ersten Beweggründe auch genannt. Wenn der FC sich nicht interessiert, dann muss man manchmal auch den Umweg gehen.
Ja.
Vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, wie es da zustande kam.
Ja, bevor du anfängst, ja. Vor allem viele wissen es gar nicht. Viele wissen gar nicht, dass du ein Jahr in Leverkusen gespielt hast. Oder anderthalb waren es sogar fast, ne?
Etwas mehr als ein Jahr, genau.
Genau, ein bisschen mehr als ein Jahr.
Ja.
Viele wissen das gar nicht. Die kennen dich nur als Kölner, ja, und dann von Köln bist du nach Duisburg gegangen.
Mhm.
Und vorher warst du bei der Fortuna.
Ja, weil sich vorher kein Schwein für die Fortuna interessiert hat. Dementsprechend kannte man auch Lottner nicht. Und dementsprechend nimmt man natürlich dann auch Leverkusen jetzt nicht wahr, zumal ich jetzt da auch keine Bäume ausgerissen habe. Da kommt ja auch noch dazu. Ne?
Ja.
Aber Fakt ist, dass ich natürlich verschiedene Gründe hatte. Ne? Das erste war, 24,5 war ich da. Du kommst in ein Alter, wo jetzt der nächste Schritt kommen muss. Mit der Fortuna steigen wir leider nicht auf. So, das zweite war, damals gab es gerade seit 1-2 Jahren dieses neue Bosman-Urteil, dass die Spieler ablösefrei wechseln durften, ohne Ablöse zu bekommen, der Verein. das war ein Riesentheater für viele, weil ich eigentlich noch einen Vertrag gehabt hätte. Der Vertrag lief aus. Aber wenn du Vertrag hattest durch dieses Berufsmodell, hat sich der automatisch um ein Jahr verlängert. Das war damals dieses Bosman-Urteil, weil es neu war. Alle laufenden Verträge hätten sich automatisch um ein Jahr verlängert. Und der Kalli kannte ich aus meiner Jugend noch. Er kannte mich auch. Dementsprechend hat er sich eingesetzt und hat mit John Löring, die sich privat top verstanden haben. Aber da hat er gesagt, dann geh mir vor Gericht, dann kämpfe ich um den Lotte. Ich kriege den am Ende der Saison. So, und dann haben sie sich irgendwann auf Summe X geeinigt, haben dann nachher nochmal eine Summe bekommen. Und dann war das Thema auch durch. Und das waren alles so Gründe, warum ich dann auch zu Bayer Leverkusen gegangen bin. Und ich weiß natürlich auch, dass Rolf Herings, der hat mir das immer wieder mal erzählt, war damals auch im Bereich Scouting unterwegs, war ja Torwarttrainer und natürlich sehr erfahren, hatte eigentlich einen Blick für auch gute Spieler. An mir hat er scheinbar keinen Narren gefressen gehabt und hat immer wieder gesagt, Lotte, du warst zu langsam. Ne? Irgendwas fehlte da. Und das hat dann dazu geführt, dass ich für den FC zu dem damaligen Zeitpunkt nie ein Thema war. Verrückt. Und Leverkusen damals, also Christoph Daum Trainer,
naja,
Granatenmannschaft, mit auf allen Positionen Nationalspielern.
Champions League Mannschaft auch. Ne,
muss Champions man das League sagen. Gespielt, also das war schon ein Traum. Also
ja, selbst
die kurze
Fall.
Zeit, die ich dort hatte, ich hatte leider natürlich ein bisschen Pech, ich war direkt in der Sommervorbereitung, habe ich mich am Knie verletzt, musste operiert werden, dann war das nicht richtig ausgeheilt, da musste ich Ende des Jahres nochmal operiert werden, also dementsprechend war das erste halbe Jahr schon mal weg, kommst dann als Nobody wieder in die Mannschaft rein, arbeitest dich ran, aber es reicht da nicht, weil die Mannschaft sich in einem halben Jahr einfach so festgespielt hat, etabliert hat, ne, hat mal ein, zwei Kurzeinsätze, unter anderem Champions League Real Madrid zu Hause, eine Minute an meinem Geburtstag,
ach, geil.
Die hat er mir gegönnt, der
das
Christoph,
ist geil.
Ne? Also das waren schon schöne Erlebnisse.
Wer war und welche Spieler bei Real waren da dabei? Kannst du mir so zwei, drei
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich habe Trikot getauscht mit Karambö, das hängt heute noch in meinem Keller eingerahmt.
Geil.
Also es war schon eine tolle Zeit, weil du da einfach von der kleinen Fortuna vor 500 Zuschauern
gehst auf
einmal in die internationalen Stadien, wo dann die Hütte voll ist für 80.000. Also das war schon
wobei man da ja auch
anderer
sagen muss,
Fußball.
Waren ja mehr Gästefans da als
Heimfans. Ich rede jetzt nicht von Leverkusen selber, sondern von den Auswärtsspielen.
Aber wie, ey, krass, ich komme da gar nicht, wie korrekt ist das von Christoph Daum, dass er dich halt spielen lassen dann gegen Real Madrid? Also für eine Minute kann man ja sagen, es war einfach nur ein Geburtstagsgeschenk.
Kurzeinsatz,
ja,
genau,
ne?
War ein Kurzeinsatz.
Aber wie geil, also so korrekt von dem.
Ja, und wie gesagt, ich habe 3 Champions-League-Einsätze dann dort gehabt. Ne? In Monaco, da haben wir schön einen auf die Fresse bekommen. 4-0 verloren. Dann aber wiederum bei Sporting Lissabon haben wir 2-1 gewonnen, wo ich auch ganz gespielt habe, Vorlage gegeben habe. Das waren einfach tolle Erlebnisse. Und natürlich während der Meisterschaft auch, weil es einfach, du einfach so viel lernst. Ne? Wenn du mit einem Emerson, Seroberto, Jens Nowotny, Ulf Kirsten, Erik Meyer, Hans-Peter Lehnhoff, also Jan Heinze, also du könntest durch die Bank wäre alles Nationalspieler und ich als kleiner Mann von der Fortuna sich da durchzusetzen mit der Geschichte erstmal operiert und das war schon schwierig. Und trotzdem, und da ziehe ich immer wieder den Hut vor, hat Christoph Daum mich in der zweiten Saison versucht reinzubekommen, weil er schon meine Qualitäten gemerkt hat oder gesehen hat. Aber ich konnte sie nicht an den Tagen dann auf den Platz bringen. Ja, und dann war es so, dass ich die ersten 2, 3 Spiele wirklich gespielt habe, immer wieder lange Einsatzzeiten auch von Anfang an hatte. Und dann lief das aber von Anfang an auch nicht. So, dann bist du natürlich auch einer der Ersten, der dann wieder rausgeht. So, und das kreide ich Christoph Daum eigentlich heute noch an. Ich war 2, 3 Spiele von Anfang an, Startformation, auf einmal Tribüne. Und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gesprochen gehabt. Also keine Begründung oder hat dich irgendwie versucht aufzubauen. Lotte, läuft, ne, ist nicht so gelaufen. Gib weiter Gas und dann kommst du wieder ran. Ne? Aber im Moment ist es erstmal schwierig, müssen wir was anderes versuchen. Hätte ich ja Verständnis für gehabt. Mhm. Aber da war ich so richtig weggeschoben über Wochen und Monate. Und das war der Grund, dass ich dann noch vor Transferschluss zum 1. FC Köln dann kurz vorm Winter gekommen bin.
Hm. Wobei ich da auch gehört habe, der Kalli das unbedingt verhindern wollte, ne, dass du zurück nach Köln gehst.
Absolut. Also ich habe mich damals mit Rainer Bonhoff getroffen.
Ja.
Ich hatte Stuttgart, ich hatte HSV-Möglichkeiten. Ne? Also da waren schon andere Möglichkeiten. Und der Kalli hat immer nur die Hände über den Kopf zusammen, mich schlagen. Er sagt, Lotte, was willst du dann, wenn du ein Zweitligisten? Du hast da drei Erstligisten, die dich haben wollen. Und du redest vom 1. FC Köln, ne, von dem Puppelsverein, von dem Dressverein, ne, der hat dir dann immer schön abgeledert, ne, und wollte eigentlich mich immer wieder überzeugen, dass das der falsche Schritt ist, ne. Und ich habe gesagt, Kalli, das Obang noch, das sind meine Freunde, das sind meine Jungs da oben, ne, ich kenne die alle, Südstadtboys, da kenne ich jeden persönlich, ne. Sag ich, das ist für mich wieder so, ne, da einzulaufen, ne, die Hymne zu hören und mit den Fans dann zu feiern. Mit den Jungs, die da oben alle stehen, die du jeden persönlich kennst, das ist für mich viel geiler, als vielleicht für Gladbach, Hamburg oder Stuttgart zu spielen.
Ich finde, das hat man dir auch bei jedem Tor immer angesehen. Also du hast dich immer wunderschön gefreut. Das ist echt mal. Ich weiß nicht, ob die Bäckerfaust war. Du warst immer so einer.
Ja, ich habe jetzt keine Siegerpose gehabt.
Nee, eben. Ne, war ja damals Zeit, noch gar nicht in wie heute.
War das noch nicht so wichtig für Instagram und für die Medien, sondern das war immer spontan und vom Herzen. Mal bist du 70 Meter in die andere Kurve gerannt, mal bist du hast einen Purzelbaum gemacht. Also instinktiv und
so wie es sein sollte.
Auch authentisch, ja.
Ja. Und wenn du heute einen Jubel haben müsstest für Instagram, welchen hättest du?
Ich würde das Wappen küssen.
Wie geil, das ist authentisch und ehrlich. Geil. Das ist
die Alibi-Scheiße. Also da könnte ich wirklich manchmal kotzen. Ne?
Ja, es kommt immer auf den Spieler an. Hättest du jetzt den Geißbock geküsst oder das Fortuna Wappen?
Das sind ja die wenigsten, die es sich eigentlich erlauben können. Lass uns mal ehrlich sein. Genau. Das sind ganz viele, die es einfach machen aus Routine. Ne? Normale irgendwie im Kopf Abläufe und dann machen sie das, ohne nachzudenken, was eigentlich dahinter steckt und was das für eine Bedeutung auch hat.
Ja, vor allem für gerade für so Jungs wie uns beide, die in der Kurve stehen, bedeutet es echt sehr, sehr viel. Ne? Und da triffst du, glaube ich, den Nagel auf den Kopf, dass vielen Spielern, glaube ich, gar nicht bewusst ist, was sie da eigentlich in dem Moment auch auslösen, ne? Bei den jeweiligen Fans. Deswegen absolut richtig, was du da sagst.
Es ist halt doch nicht nur Fußball. Kann mir kein anderer, braucht mir auch keiner ankommen.
Nee,
Fußball ist
ja
nicht nur Fußball.
Heute noch weniger als zu meiner Zeit. Ja. Ne? Da ist schon viel Showbusiness dazugekommen und jeder versucht sich irgendwie selber so zu vermarkten, dass er das Bestmögliche auch rausholt. Und das war natürlich zu unserer Zeit nicht der Fall. Ne? Ja.
Leverkusener Zeit. Der Max hat es in der Einführung schon besprochen. Ein Gegentor haben wir von dir kassiert. 34. Spieltag, 2-2, erste Abstiegssaison des FC. Du bist im Endeffekt der letzte Torschütze gegen den FC vom ersten Abstieg.
Nee. Ich muss dich korrigieren. Das war der 33. Spieltag, 33, weil danach die Woche gab es noch einen Spieltag.
Oh, okay.
Und ich bin froh, dass der FC nicht wegen meines Tores abgestiegen ist, weil parallel. Oder war das doch der 34? Doch, das war der 34. Du hast recht, ich korrigiere mich. Sorry, das war der 34. Aber Mönchengladbach hat, glaube ich, an dem Tag in Wolfsburg gespielt und musste verlieren, keine Ahnung. Aber die haben da, glaube ich, 5-0 gewonnen.
Richtig,
oder so
genau so.
Und dementsprechend war es völlig egal, wie der 1. FC Köln spielt. Und dementsprechend war ich sehr erleichtert, dass ich dann nachher nicht dazu beigetragen habe, dass der 1. FC Köln all der Zeit, vor allem in den ersten Abstieg, durch mich besiegelt werden musste. Also von daher,
ich hätte schon Spaß, alles gut. Alles schon spaßeshalber gesagt, du wolltest unbedingt zum FC, dass er komm, ich schieß in die zweite Liga, dann habe ich mehr Chance.
Ja, genau, das war eigentlich so ein Bewerbungstor, war das ja indirekt.
Nein, kein Spaß beiseite.
Aber wenn man sich den Freistoß mal anguckt, ne, bei aller Liebe, also das war echt eine Kröte, ne? Da war das zentral aufs Tor, flach mit der Innenseite, die Mauer springt so ein bisschen weg. Der Torwart, ich glaube, der Menger war damals im Tor.
Müsste also noch der Andi Menger
sein. Normal holst du mit der Kappe raus. Also
der
wirklich.
Früher auch schon gegrillt bei euch am Geisbockheim. Der hat ja vorletztes Jahr, als der Torwarttrainer war, hat der mal gegrillt für die ganze Mannschaft.
Ja, ja. Ja, gut, ich kenne ihn ja nicht als Spieler.
Aber denn?
Ich war ja in Leverkusen. Der war
ich hätte ja sagen können, dass der ein Jahr später noch da ist. Aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Ja, die Kröte, sagt sie. Also hätte er halten müssen eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Also im Normalfall hält man so einen Ball. Ein guter Torwart hält den.
Steigst in so einer Saison ja auch nicht in einem Spiel ab oder wegen einem Tor, sondern das haben wir in den 33 Spieltagen davor schon verkackt.
Ja, natürlich. Ja, ist so. Also, wie gesagt, also das Resultat dieses Spiels war völlig uninteressant aufgrund des Sieges von Mönchengladbach.
Tja, war ich mit dem Papa noch im Stadion. War ich noch so klein, also, durfte ich noch nicht alleine.
Da war ich 7, glaube ich, in dem Jahr, um Gottes Willen. Das ist auch schon wieder so Ecken her.
Und dann trotzdem so treu geblieben mit den ersten
klar.
Erlebnissen.
Ja,
das ist Vereinsliebe.
Der FC härtet einen ja auch ab fürs persönliche Leben. Ja? Also man kommt ja auch viel besser klar mit vielen anderen Sachen.
Also jede Enttäuschung, die ich im Leben erlebt habe, die kam mir eigentlich fast, das hat mir nichts angetan. Durch den ersten FC Köln habe ich ein dickes Fell. Und viele Freunde. Wir sind groß geworden mit Abstiegen und wie gesagt.
Das ist ja das, ne? Und da wehre ich mich ja auch immer wieder gegen, wenn es immer wieder, ja, heute, ich sag mal Sky, wenn es da immer wieder heißt, jetzt haben die zweimal gewonnen, jetzt träumen sie wieder von Europa. Das ist nicht so, ne? Das müssen wir diesen Leuten auch mal erklären, dass diese Generation, die noch Erfolge gefeiert hat, also wirkliche Erfolge, ich rede jetzt nicht von Aufstiegen oder mal einem Euroleague, ja, ne? Sondern wirkliche Erfolge mit Pokalen, mit Meisterschaften, die sind ja gar nicht mehr oder weniger da, beziehungsweise wenn sie da sind, sind sie deutlich ruhiger geworden. Und das sind nicht die, die in der Stadt posaunen, jetzt spielen wir in der Champions League nächstes Jahr. Und da ärgere ich mich immer wieder, dass es dann so thematisiert wird, dass der FC-Fan jetzt schon wieder von Europa träumen würde. Ne? Und ich finde, da kann der Verein, also da müsste der Verein aus meiner Sicht auch mal aktiver gegen angehen, weil ich schon glaube, dass die Fangemeinde und auch der Verein mittlerweile ganz anders denken und ganz genau wissen, was vielleicht in dieser Saison möglich ist und was nicht möglich ist und was vielleicht in Zukunft möglich ist. Ne? Und da könnte man auch mal ein bisschen gegenwirken, finde ich.
Wir versuchen das immer schon. Wir sagen immer zwar, dass wir der Euphorie-Podcast sind und reden auch immer mit 2-3 Sätzen von Champions League jede Woche aktuell, aber auch immer mit dem Wissen, also mit der Historie unseres Vereins und was wir auch alles schon mitgemacht haben. Ne? Wir picken uns das immer schön raus, die Rosinchen, weil wir halt auch die andere Seite sehr gut kennen, von daher.
Naja, aber wer den Witz da nicht raushört, der ist dann aber auch wirklich zu ernst im Leben unterwegs. Ne? Also das ist der Punkt hier.
Da muss die kölsche Seele auch mal rauskommen.
Das meine ich ja. Ne? Und jeder, der die kölsche Seele kennt, der weiß, dass die Kölschen auch mal gerne über sich selber lachen und mal ein bisschen überspitzt alles machen. Aber am Ende des Tages doch realistisch das Ganze auch einschätzen können.
Habe ich auch gesagt. Ich sag, was jetzt gerade läuft, ist eine super Serie und es hilft uns mega für die 40 Punkte, was unser Ziel sein muss dieses Jahr. Ja, und wenn wir jetzt am 24. Spieltag 40 Punkte haben, ja, Jungs, dann rede ich gerne mit euch auch und über andere Ziele. Weiter. Genau, ja. Aber lass uns erstmal die 40 Punkte, weil mit 40 Punkten ist noch nie jemand abgestiegen, dann sind wir durch.
Das gute Einstellung.
So. Genau, dann bist du ja zum FC gegangen. Erste halbe Jahr war ja scheinbar ein bisschen, war jetzt nicht wirklich erfolgreich beim FC in dem Podcast mit dem guten Ewald, Lien, wie heißt er nochmal, Max? Du hast den Namen eben so gut schön genannt.
Ich hab leider
der Podcast vom Ewald Lien.
16er, glaube ich, ganz einfach. Ja, ja, war ein 16er heißt er.
Da kommt ja auch zur Sprache, dass das erste Jahr nach dem Abstieg in dem halben Jahr, wo du auch hingekommen bist, dann zum FC, das hat da ja sehr roh war, was da am Geisbockheim abgegangen ist. Vielleicht kannst du so da jetzt gerade nochmal Revue passieren lassen, wie so deine erste Anfangszeit beim FC war. Was hast du vorgefunden? Wie hast du den Verein auch vorgefunden nach dem ersten Abstieg?
Ja, total schwierig. Also erstmal muss man sagen, dass ich ohne Hannes Linsen, der damals Manager war, niemals zum 1. FC Köln gekommen wäre. Er kannte mich aus der Zeit bei Fortuna. Er war mein Trainer zum Schluss bei Fortuna Köln oder 2 Jahre davor bei Fortuna Köln. Und er hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt zum 1. FC Köln komme. Damaliger Trainer Bernd Schuster hat gesagt, wir geben nicht so viel Geld für ein Libero aus. Damals wurde noch mit Libero gespielt, ich wurde geholt als Libero. Gut, heute ist die Dreierkette auf gleicher Höhe. Ne? Früher hast du etwas dahinter gespielt, ich war aber auch ein Libero, der Offensivdrang hatte, so ein Lothar Matthäus mit Ball am Fuß rein und ins Mittelfeld dribbeln, aus der Distanz schießen. So, ich weiß nicht, der klassische Libero wie früher, sondern schon der modernere. Nichtsdestotrotz, Bernd Schuster wollte mich eigentlich gar nicht haben. Auf was bin ich getroffen? Auf eine Mannschaft, die bittere Schlappen erlebt hatte bis dahin. Ich kann mich an das 1:5 erinnern zu Hause gegen St. Pauli, wo Bernd Schuster in der Halbzeitpause bei strömenden Regen draußen auf der Trainerbank geblieben ist, gar nicht mehr in die Kabine gegangen ist und eigentlich auch selber fassungslos war über das, was geleistet wurde. Da war ich aber noch nicht da. 2-3 Wochen später bin ich dann dazugekommen. Dementsprechend eine Mannschaft, die extrem in sich zerstritten war, geprägt von einigen Spielern, die wirklich, ich sag mal so einfach, Pussys waren, mit Eitelkeiten, ne, in sich hatten, die einfach, wo es einfach nicht möglich war, auch eine Mannschaft zu werden. Nichtsdestotrotz haben wir dann den einen oder anderen Sieg bis zur Winterpause noch erlangt. Ne? Erstes Spiel von mir, ich glaube 3 oder 4-1 zu Hause gegen Karlsruhe SC, war direkt ein gutes Statement. Dann haben wir in Bielefeld anschließend gespielt, 0-0 und dann weiß ich gar nicht mehr. Ne? Aber war eigentlich ein ordentlicher Start. So, und dann sind wir in der Winterpause, Trainingslager in Chile.
Geil.
Geiles Trainingslager, außer der Tatsache, dass du gefühlt 2 Tage unterwegs bist.
Ja, klar.
Ne? Und eine Luftfeuchtigkeit, die schon beim Atmen schweißtreibend ist. Ne? Ja, auf jeden Fall haben wir da auch einen Psychologen mitgenommen, Und dann ging es halt abends immer wieder auch in Gruppen, in Kleingruppen an Tisch mit Psychologen, um eine Einheit zu werden, ne? Um rauszubekommen, wo liegen die Probleme, was können wir machen, wie können wir es aktiv angehen und so weiter und so fort. Hat auch sofort gefruchtet. Wir haben damals ein Turnier gehabt mit 4 Mannschaften und sind dort Erster geworden bei diesem Turnier. Santiago de Chile, Colo Colo, also es sind schon chilenische Topvereine, und Lausanne Sports war das. So, und dann haben wir da so einen riesen Pott gewonnen, ne? Von Euphorie geprägt. Ich habe noch ein Tor erzielt, übrigens aus der eigenen Hälfte. Schön, Granaten.
Geil.
Also sehr fruchtbar, dieses Trainingslager. Und dann kommen wir wieder und verlieren direkt das erste Spiel zu Hause gegen Hannover. Und alles war direkt wieder Scheiße. Über den Kamm gekehrt. Ne? Also alles war direkt wieder für den Arsch. Ja, und dann ist die Saison einfach so dahin geplätschert. Ne? Du hast eigentlich voll die Euphorie gehabt. So, jetzt greifen wir nochmal an, jetzt versuchen wir nochmal alles. Erstes Spiel direkt einen um den Arsch bekommen und dann war die Euphorie weg. Und dann kennt man ja auch die Stimmung mit den ganzen Erlebnissen der Hinrunde im Umfeld. Dann wurde es nicht leichter und dann haben wir ja die Saison einfach so austrudeln lassen. Nicht bewusst, aber hast du mal gewonnen, hast du mal verloren. Das reicht da einfach nicht mehr, um irgendwo oben ranzukommen.
Ja, aber mal interessant zu hören, dass so ein Sportpsychologe auch was bringt. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also gut, was hätte ich nicht gedacht? Doch, hätte ich vielleicht schon gedacht. Doch. Aber
wenn du offen bist, du musst offen sein.
Ja, genau.
Dafür. Das ist das A und O. Du darfst keinen zwingen, irgendwie sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und es war jetzt auch nicht so, dass der jetzt persönliche Gespräche geführt hat, sondern es ging wirklich erstmal um das Thema Mannschaft.
Okay.
Wie können wir eine Mannschaft werden? Wie kann jeder sein eigenes Ego mal hinten anstellen und es in den Dienst der Mannschaft stellen? Das war viel wichtiger in diesen Gesprächen. Ne? Und wer sind die Spieler, die auch vorne weggehen? Ne? Und Tatsache war ja, dass ich dann zurück und auch Kapitän wurde. Auch das war ja nicht von ungefähr. Weil der Verein hat mir ja was bedeutet. Ne? Ja. Ich kannte die Jungs da oben. Ich konnte die nicht jahrelang ist dann in der zweiten Liga schmoren lassen und solche Leistungen, da wäre ich nicht mit klargekommen. Dementsprechend aktiv war ich ja auch, sofort die Dinge irgendwie zu ändern und anzugehen. Ja, aber für das erste Jahr hat es dann nicht gereicht, aber Gott sei Dank dann.
Dann kam im Sommer der Heilsbringer Ewald, oder? Ja. Kann man dazu einleiten, die Saison,
ja,
oder?
Ja, definitiv. Auch der hat den Verein erstmal umgekrempelt, der hat die Mannschaft umgekrempelt, wir haben zig neue Spieler bekommen, deutlich verjüngt. Und Ewald hat das vorgelebt, was er von jedem Fußballer eigentlich verlangt. Und das war das Schöne. Und wir haben es mitgelebt, mit den Erfolgen, die dann dazu kamen. Und das war ein traumhaftes Jahr. Also das kann man gar nicht nach außen irgendwie einen spüren lassen. Das musst du selber erlebt haben. Mein erstes Spiel zum Beispiel gegen Karlsruhe, das war vor 11.000 Zuschauern in der alten Schüssel noch. Ihr habt es vielleicht bildlich noch vor euch, ne?
Stehplatz.
11.000 in so einer Schüssel, das war schon dünn.
Und sah leer aus auf jeden Fall, ja.
Und dann bist du im zweiten Jahr unter Ewald und dann merkst du, wie von Heimspiel zu Heimspiel mit jedem Sieg die Hütte voller wird, ne? Wo du nachher bei 40.000 bist. Ne? Und das war schon richtig geil und hat Spaß gemacht und wir haben auch geile Heimspiele gehabt, ne, wo wir wirklich alles weggebombt haben.
Ja.
Jetzt nicht mal 1-0 oder 2-1, so wie unter Funkel zum Beispiel, den zweiten Aufstieg. Da waren wir auch total souverän und dominant, aber wir haben die Mannschaft nicht weggeklatscht.
Ja,
da waren 1-0 bei, da waren 2-1 bei, da war auch mal ein 1-1-0-0 dabei. Aber wir haben 25 Spiele nicht verloren damals unter Funkel. Ja. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist krass.
Und trotzdem kann ich mich wie heute erinnern, mein Vater hat als Hobby alle Zeitungsartikel von mir auszuschneiden.
Geil.
Er hatte früh einen Schlaganfall erlitten, dementsprechend nicht mehr so flexibel und das war dann sein Hobby. Ich habe heute noch zig Ordner und
geil.
Ab und zu, gerade wenn man so irgendwie in der Vergangenheit schwelgt und Interviews hat, dann guckt man nochmal so ein bisschen rein, versucht sich neu zu erinnern. Man vergisst ja auch schon was, aber damals weiß ich die Schlagzeile. Wie heute, Express, bitte verliert nochmal, aber schenkt uns wieder schönen Fußball. Ja. Und das bei 25 nicht verlorenen Spielen, ne? Das muss man sich mal vorstellen, mit welcher Arroganz wir doch damals in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und auch die Wahrnehmung war, ne? Also ein 1-0 war nicht gut genug, ein 2-1. Du musstest die wegklatschen.
Wahnsinn.
Tja, das ist immer das Anspruchssenken in Köln. Ja gut, das war auch der erste Abstieg, die Leute waren noch nicht wahrscheinlich so mit den Gegebenheiten, wie wir sie halt kennen.
Das war ja schon nach dem zweiten Abstieg.
Also war am zweiten,
das darf man nicht vergessen. Das war am zweiten Abstieg. Aber die Medienlandschaft war auch nochmal eine andere. Ne? Heute ist das ja hier so, ne? Der eine lebt vom anderen. Und zur damaligen Zeit hat die Medienlandschaft, die Presse nur davon gelebt, Schlagzeilen zu bekommen. Ja, und da war keine Zusammenarbeit in dem Sinne jetzt.
Na gut. Aber damals war es auch noch leichter, den Medien zu umgehen, die Medien zu umgehen, ne, wahrscheinlich. Also heute ist ja überall eine Kamera, jedes Handy fängt alles auf. Ich meine.
Definitiv. Also in der damaligen Zeit hätten wir schöne Fotos gesehen.
Ja, glaube ich. Ich hatte mit dem Marek schon mal eine Diskussion. Letzte Saison, glaube ich, war das über den Timo Horn, der an Karneval dann ja sichtlich angetrunken über die Ringe spaziert ist. Und da hat, ich glaube, fandest es nicht so gut und nicht so professionell. Ja, ganz kurz euch ausreden. Du fandest es nicht so professionell und ich sage aber, Leute, das ist nur aufgefallen, weil heute so viele Kameras in der Stadt sind. Sonst früher, der hätte sich einfach die Hucke zugesoffen an Karneval und niemand hätte das mitbekommen und beim nächsten Mal hätten trotzdem wieder alle geklatscht. Und jetzt wird sich auch nur echauffiert, weil man es gesehen hat. Also
ich sehe natürlich jetzt ein bisschen aus Trainersicht auch, ne? Und mit meinen 49 Lenzen, auch mit der Erfahrung, die ich habe. Und trotzdem sage ich, sowas wäre mir nie passiert. Also ich bin eh keiner, der sich vollsäuft. Ich trinke gerne mein Cola-Bier, auch regelmäßig. Aber du wirst mich nie torkeln sehen. Du wirst mich nie über die Straße torkeln sehen. Und selbst wenn es mal passieren sollte, was vielleicht einmal in 5 Jahren passiert, dass du auf einmal einen mit dem Rappel kriegst und richtig voll bist. Passiert ja auch schon mal, dass man einen Hammer bekommt und auf einmal merkst du, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Dann rufe ich mir ein Taxi und steige sofort ins Taxi und fahre nach Hause.
Ja.
Also ich muss schon wissen heutzutage, was mir unterwegs noch alles so entgegenkommen kann und was passieren kann. Ja? Und der Fußballer heute, der hat auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ja. Ja, und da sage ich, das ist ein ganz schmaler Grat. Die sollen alle ihr Bier trinken, wenn die samstags gespielt haben. Die sollen rausgehen, sollen ihr Bier trinken, sollen Party machen. Aber Kontenance.
Ja,
das muss immer irgendwo ein Punkt sein, wo die wissen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, und deswegen sage ich das.
Das war auch ein Punkt, was du auch gesagt hattest, dass du gesagt hast, ja gut, aber es geht natürlich auch um die Vorbildsfunktion, das stimmt.
Und in dem Kontext
war es auch so gesehen.
In dem Kontext war es auch, glaube ich, in der Zeit so, dass der FC 3 oder 4 Spiele hintereinander verloren hat, darunter ein Derby in Düsseldorf noch. Und das war halt das, wo es mir halt im Gesamtpaket dann, wo ich ja gesagt habe, okay, prinzipiell 11.11., wenn alles gut ist, macht, was ihr wollt. Wobei ich deinen Ansatz auch, ehrlich gesagt, am besten finde, dann guckt nur, dass keine Videos oder sonst was auftauchen, weil am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Deswegen sollen sie auch Spaß haben. Nur in dem Kontext war es dann halt, ne, weil wie du schon sagtest, die haben ja auch eine emotionale Verantwortung, habe ich es da genannt. Ja? Und der sind sie in dem Moment nicht gerecht geworden. Deswegen war das da mein Zusatz zu. Wobei, wenn wir jetzt auch schon gerade beim Bierchen oder beim Foto sind, unser Trainer Baumgart hat vor der Saison mal das Thema Rauchen angesprochen, dass er persönlich ihm mit dem Rauchen zum Beispiel Spielern egal ist oder auch, ich glaube, er hat sogar so krass gesagt, dass er meinte, sie könnten von mir aus sogar in der Ecke von der Kabine rauchen, wenn du meinst, dass sie das brauchen am Spiel.
Nee, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie er es genau gesagt hat, aber ich glaube, was das angeht, dass er gesagt hat, die müssen sich jetzt nicht vor mir vor den Bus stellen und rauchen. Also was er nicht will, dass die um der Ecke stehen, vor seinen Augen rauchen.
Aber sie dürfen. Siehst du das auch so?
Ja, natürlich. Das sind erwachsene Leute. Und das ist doch der Punkt. Natürlich sind das Profifußballer und haben Vorbildfunktion und verdienen viel Geld und müssen sehen, dass alles dafür getan wird, auch die bestmögliche Leistung zu bringen, was Ernährung und alles drumherum angeht. Aber ich kann doch einen erwachsenen Mann von 25, 30 Jahren nicht mehr verbieten, hier zu rauchen. Ne? Und jeder wusste ja auch, dass ich geraucht habe. Und wenn ich um die Ecke gegangen bin, dann wusste auch jeder, der ist einer rauchen. Ne? Was du halt nicht machen sollst, vor Kindern, vor der Öffentlichkeit, vom Trainer. Ja, es gibt genug Ecken. Ich bin mein Leben lang gewohnt, seit der Schule gewohnt, mich irgendwo in der Ecke zu verstecken und zu rauchen. Ob das als Schüler war, ob das als Spieler war oder jetzt als Trainer. Auch heute rauche ich nicht vor meinen Spielern. Auch da gehe ich raus, gehe um die Ecke. Natürlich wissen die, da geht einer rauchen. Aber es ist was anderes, mich da jetzt hinzusetzen und die Kippe auszupacken.
Ist ja eine professionelle Abgrenzung, die du in dem Moment auch schaffst, ne?
Genau.
Deswegen.
Ne, eine gewisse Distanz muss da sein. Und durch solche Dinge kannst du halt gerade als Trainer natürlich auch viel Respekt verlieren.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Zurück zum FC. Beziehungsweise, ja, komm, gerade eben. Hey, an uns beiden soll es nicht scheitern, von daher bist du herzlich eingeladen. Wir finden auch schon eine Position jetzt auch gerade im, ist ja pure Euphorie, von daher kriegen wir das auch hin. Ja, ja. Du hast ja auch gerade angesprochen, du bist ja jetzt mittlerweile so in diese Trainersicht gewechselt. Zu FC-Zeiten hast du ja auch sehr prägnante Trainer mitbekommen. Ewald Lien haben wir eben angesprochen, Funkel. Gibt's da so ein Favorite, wo du sagst, das ist... Oder bei dem habe ich mir am meisten abgeguckt?
Nee, vielleicht? Genau das ist das Thema. Ich hatte ja wirklich, wirklich gute Trainer. Mit Christoph Daum natürlich den absoluten Top-Trainer. Aber selbst ein Marcel Koller, der mit Sicherheit jetzt auch keine erfolgreiche Zeit beim 1. FC Köln hatte, der aber trotzdem Nationaltrainer von Österreich war und dementsprechend auch ein guter Trainer ist, dementsprechend nimmst du von jedem etwas mit, ne? Und versuchst dann von jedem so ein bisschen was mitzunehmen. Die markantesten Dinge bleiben dir im Kopf aus der Zeit. Und da ist jetzt der Lottner draus geworden.
Ja.
Also ein bisschen Daum, ein bisschen Funkel, ein bisschen Lienen, auch ein bisschen Koller. Also du nimmst eigentlich von jedem was mit und gehst dann deinen eigenen Weg. Mit, immer natürlich mit der Tatsache, dass du authentisch bleiben musst, dass du dich nicht verstellen musst, darfst und ja, deinen Typ einfach nicht verändern darfst.
Ja, jetzt hast du schon selber gesagt, unter Lien habt ihr eher Offensivfußball gespielt, unter Funke eher die Defensive gehalten und oder hast du auch eben gesagt, ne? Funkel war eher so.
Ja, aber es ging. Aber der Friedhelm hat ja jetzt nicht gesagt, wir warten erstmal ab, ne? Sondern es war das Naturell der Mannschaft auch.
Okay.
Wir hatten damals unter Lienen einfach auch viel mehr Tempo nach vorne hin, viel mehr Spielfreude, mehr Leichtigkeit in unserem Spiel. Wir waren nochmal einen Schub besser als unter Funkel von der Qualität. Und dementsprechend, wir waren gut unter Funkel, von der Qualität aber nicht ganz so gut. Und dementsprechend mussten wir uns alles hart erarbeiten, jeden Sieg. Das war immer auf Messers Schneide. Wir mussten wirklich Gas geben für jeden Sieg. Das ist uns nicht mehr.
Ja.
Wie bei Ewald, hatte 6-1 Nürnberg weghaus, hier Cottbus 4-0, Aachen 3-0, Fortuna 3-0. Also da wir haben die ja alle,
Bochum,
alle weggehauen zu Hause. Ne? Da war nichts Knappes bei. Und bei Friedhelm, wie gesagt, war das ja wirklich 90 Minuten, 93 Minuten rackern, kämpfen, alles dafür tun, dass wir die Spiele gewinnen. Wenn es mal nicht gereicht hat, hast du unentschieden gespielt. Und woran mache ich das fest? Weil in dem Moment, wo wir ja aufgestiegen waren, das war vier Spieltage vor Schluss, wir haben die letzten vier Spiele verloren. Nicht, weil wir keinen Bock mehr hatten oder weil wir nur saufen waren, sondern weil die paar Prozent gefehlt haben, die letzte Leistung aus dir noch rauszukratzen. Und das hat dazu geführt, dass wir die letzten Spiele nach dem Aufstieg, nach dem erfolgreichen Aufstieg nicht mehr gewinnen konnten. Beziehungsweise sogar verloren haben alle.
Ja, für mich aber auch nachvollziehbar. Also
war ein Riesenthema damals. Also das war schon,
da bei
war der Aufstieg nachher eigentlich scheißegal, wie wir uns dann am Ende so abschlachten lassen konnten. Also das war ein Riesentheater.
Ja, abschlachten muss man sich natürlich nicht, aber irgendwo ist es schon nachvollziehbar, dass wenn man das Saisonziel geschafft hat, Aufstieg, dass man irgendwie, ich meine, es darf eigentlich nicht sein, aber irgendwo menschlich nachvollziehbar ist es schon.
Also Moses meinte das ja auch bei dem Aufstieg gegen Hannover zum Beispiel, dass du diese 2-3 Wochen vor dem Aufstieg in Hannover damals diese Anspannung gespürt hast und sonst was. Und dann, wenn dieser Moment dann eintrifft, dass du aufgestiegen bist, dass er ja auch natürlich so ein bisschen Druck abfällt, ne? Deswegen.
Ja, ein bisschen ist gut, ne? Also das ist schon großer Druck und eine große Freude, ne? Das ist ja beides gepaart in einem, die dann frei wird. Also von daher. Aber wie gesagt, es lag einfach daran, dass wir wirklich fast alle Spiele auf Messerschneide hatten. Wir hatten einmal ein 7-1 gegen Union Berlin.
Union Berlin montagsabends.
Ja. Weiß ich noch. Und das war das einzige Spielgefühl, was ich in meiner Erinnerung nach habe, war, dass man wirklich leicht so einfach.
Hast du auch, glaube ich, noch einen langen Ball gehoben oder Poldi war es und der titscht dann oben aufs Tor drauf.
Ich habe einen seitlichen Freischuss fast von der Mittellinie, wo der Torwart die Hände nicht zusammenkriegt.
Ja, genau.
Das war, glaube ich, das 1-0 oder so.
Oh, das war so geil, das Spiel.
Ich glaube, ich habe 3 Tore gemacht in dem Spiel. Ja, und dann Poldi, langer Abwurf. Die Mannschaft von Berlin war weit aufgerückt und der Torwart stand hoch. Und ich lupfe dem kurz hinter der Mittellinie eigentlich hoch. Der titscht einmal auf und genau aufs Netz drauf.
Ich erinnere mich da so krass dran, wirklich.
Weil das war Golden Left Foot, ist das auch drin.
Ach, stimmt.
In dem Video.
Stimmt, jetzt, wo du sagst.
Hey, du hast das Video studiert, ne?
Ne, ich aber auch. Ich
guck das so. Ja, ich kann dir aber jedes Tor von mir, also da ist ja nur ein Bruchteil von meinen Toren drin, aber ich könnte dir eigentlich heute jedes Tor noch erzählen.
Hat zu Recht.
Geil.
Ja. Wenn es klingelt, dann soll man sich freuen.
Ja, aber es ist auch in Erinnerung geblieben. Ne? Es war ja jetzt nicht nur 10 oder 20, sondern es sind ja schon ein paar gewesen.
Ja, 54 für den FC und bei Fortuna waren es ein paar mehr, ne? Ich weiß gerade nicht.
Ich habe insgesamt eigentlich, und das ist das Schöne, das war vielleicht auch gut, dass ich an dem Punkt aufgehört habe, ich habe insgesamt genau 450 Erst- und Zweitligaspiele und genau 100 Tore.
Ja. Das ist nochmal
einfach zu merken, ne? Geil. Also selbst wenn ich irgendwann mal Alzheimer kriege, ich werde es mir merken können, glaube ich.
Ja, dann waren es ein paar weniger Tore bei Fortuna. Ich dachte, da wären es ein paar mehr gewesen.
Ja, aber bei Fortuna war ich linker Verteidiger und Libero.
Ja, stimmt.
Ganz selten im Mittelfeld.
Stimmt, du wurdest ja nachher so als zentrales Mittelfeld.
Beim FC ja das Gleiche. Ich war Libero am Anfang und dann in dem Jahr Ewald Lien, als Bele Wollitz sich verletzt hat, aus der Not eine Tugend gemacht, Kodadat Assisi ist dann auf die 10 gerückt, war aber jetzt auch nicht so im Sinne von Ewald Lienen, so dass wir dann im ersten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim, Lotte auf die 10. Ja, Ende vom Lied, ich mach das 1-0 direkt, dann war der Thema wieder durch. Ne? Und dann
geil, einfach
lief
geil.
Es danach auch wie geschmiert. Ne? Dann haben wir ein Spiel nach dem anderen gewonnen und dann hat man sich halt festgespielt.
Ja, das nenne ich mal Entwicklung dann nach vorne, aber ist ja auch irgendwo plausibel, so wie der Fußball sich danach entwickelt hat, weg vom Libero, dass man sich dann in die Zentrale gestellt hat.
Ich habe das vorher schon gemerkt, dass die Position nicht dauerhaft für mich ist, also dementsprechend habe ich vielleicht da schon
das Auge
den Weg gesehen.
Ja. Und das Auge hat's ja für die Position, von daher.
Ja, also.
Ja. Ich habe mir bei der Recherche mal ein Spiel rausgesucht, da hast du einen Platzverweis kassiert.
Was?
Ja, ja. Das soll es auch geben. Lustigerweise
in Bochum wahrscheinlich.
Ja, richtig. Und lustigerweise war auch unser erster Spezialgast auch mit
auch beteiligt, ne?
Der Herr Sichone. Kannst du uns vielleicht mal bitte kurz irgendwie was zu dem Spiel erzählen, weil man muss für unsere Zuschauer nur noch kurz dazu sagen, das Spiel wurde, glaube ich, mit 8 Mann beendet vom FC.
Ja.
Wir haben trotzdem nur 3-2 gewonnen.
Ja, geiles Spiel.
Und einfach, 2-0 zurückgelegt. Und ne?
Einfach geiles Spiel. Ne? Das sind auch Spiele, die einfach in Erinnerung bleiben. Ne? Ja. Mit voller Emotionen. Ihr kennt das Stadion in Bochum.
Hammer.
Geiles, kleines Ding, vollgepackt, die Hälfte voller Kölner. Ne? Und dann weißt du ja, was da los ist. Ne? Von der ersten Sekunde an ein Spiel auf Messerschneide, 0-2 hinten, ein Schiedsrichter, der dich gefühlt in jeder, ja, Fröhlich im Übrigen, weiß ich noch wie heute, gefühlt in jeder Situation benachteiligt, jede 50-50 gegen dich. So, und dann war Moses der Erste, der geflogen ist. So, das
genau, in der 34. Minute.
Mit einem Rückstand dann nicht dazu bei, dass man nicht mehr so emotional ist. Und dann hat sich das einfach reingesteigert. Ich war von der ersten Minute eigentlich nur mit dem Herrn Fröhlich dran, ne, und war dann immer wieder am Beschimpfen und am Meckern und am Gestikulieren. Muss ich ehrlich zugeben, heutzutage. Ja.
Jetzt schon früher
musste schon sagen, das war Dummheit, ne? Also ja, und trotzdem hat es dann dazu geführt, dass wir dann irgendwie zum Ausgleich kamen, ne?
Ja, genau, richtig.
Oder dann irgendwie sogar in Führung
durch
gegangen
Kreuz
sind.
Kreuz in 61. und Pivaljevic in 80. hatte ich mir aufgeschrieben.
Ja, der größte Auftritt von Pivaljevic, sein einziges Highlight im bezahlten Fußball, also zumindest für den ersten FC Köln.
Okay.
Auch das weiß ich noch wie heute. Pivo genannt.
Pivo, ja.
Pivo eigentlich heißt ja Bier, ne?
Auf Polnisch.
So, und jetzt sind wir beim Thema. Pivo, eigentlich gar nicht im Kader.
Ne? Weil zu viel Pivo oder?
Nee, eigentlich nicht, weil 18-Mann-Kader, Pivo nicht gut genug, du bleibst zu Hause. Über Nacht, Markus Kurt, Magen-Darm. Hm. Pivo, kurze Wege aus Köln nach Bochum, kam dann zur Mittagszeit. Und das war das Geile. Schön angeschossen, der hat die ganze Nacht durchgemacht.
Nein.
Schön angeschossen mit Restalkohol. Wird eingewechselt und macht das 3-2. Ne? Also das ist ja auch wieder so eine Geschichte, die
aus Gold
sensationell ist.
Einfach nur geil.
Absolutes Highlight, ja. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon mal so erzählt wurde, aber ich mach das jetzt einfach mal so, ne, weil es einfach eine geile Nummer war.
Auf jeden Fall.
Der war halt dann die Nacht davor, weil du nicht im Kader bist, ja gut. Als junger Mann bleibst du dann auch nicht zu Hause an einem Freitagabend wahrscheinlich.
Nee.
Und dementsprechend war der da unterwegs. Aber vielleicht hat auch das dazu geführt, dass er dann 3-2 gemacht hat, so die letzten Promillchen noch drin hatte, um das Ding zu machen.
Das war der Resttank im Sprint.
Okay, ja. Deswegen brauchst du dich gar nicht grämen, Pivo, alles richtig gemacht. Ja. Mit
Restpromille noch. Er war ein toller Junge, also war ein super Typ auch, ne? Ja. Hat leider hier nie den Durchbruch geschafft.
Schade.
Ne? Aber vom Typ her war der schon gut. Ne? Wir hatten auch in diesem Jahr eigentlich vom Charakter her eine Top-Mannschaft. Hat schon Spaß gemacht. Aber wie ging's da weiter, denn? Rote Karte, wann bin ich dann geflogen? 85.
Also 1-0 war
85. Krass, genau.
Ey. Ich kann jetzt mal kurz der Chronologie halber. Bochum ist in der 24 durch Darren Buckley, auch krasser
geil,
Name,
außen, geiler ja, Spieler.
In Führung gegangen, dann Sebastian Schindelorz, der auch nachher bei uns war, in der 31. Gab es da das 2-0. Dann ist Moses sich schon in der 34. hat er sich gedacht, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Und dann haben wir einen Anschlusstreffer gemacht in der 38. Avelace. Bochum in der 40. sich auch dezimiert auch mit Gelb-Rot. Ja. Drinčić, muss ich gestehen, sagt mir leider ja nichts mehr. 2-2 in der 61. Kreuz, 3-2 Pivaljevic in der 80. Springer 82. Gelb-Rot und du in der 85. dann auch gesagt, nee, reicht für heute, wir führen.
Geil.
Ja, und also wie gesagt, es ist nicht zu entschuldigen, aber gefühlt war das, also grundsätzlich mal ein sehr emotionales Spiel in dem Hexenkessel Ruhrstadion.
Ja. Ne? Immer.
Und dann die Chronologie dieses Spiels, ne, da trägt alles, da kommt alles zusammen, dass du auf 180 bist und so emotional bist, dass du dich dann auch nicht mehr kontrollieren kannst, ne. Und ich weiß auch noch, auch schön in den Arztkoffer von unserem Arzt, habe ich schon kaputt getreten. Das war aus Holz, so mit Holzverblendung.
War das schon der Chef?
Hier unser Physio, der Schäfer. Schäfer war auch 100 Jahre beim 1. FC Köln als Physio. Unter Latteck die ganze Zeit und so weiter. Ja, auf jeden Fall, dem seinen Koffer habe ich schön zerdeppert.
Aber hat er dir verziehen, wir haben ja gewonnen, von daher.
Alles gut. Ja, ein bisschen Schwund ist immer.
Ja, aber deswegen, wir mussten einfach mal einhaken, weil wir uns den Kicker-Ticker durchgelesen haben und dann irgendwann gesagt haben, warte mal, Moment, genau wie du es schon sagst, so von der Chronologie her, das muss einfach ein geiles Spiel gewesen sein, weil das sieht man nicht so häufig. Von daher. Dann natürlich letztes Spiel von dir für den FC, Ming Hetz Blüf Kölsch. Als Schlagwort, pack einfach mal aus, was fällt dir einfach dazu ein? Das ist, ich denke mal, am interessantesten, wenn du es aus deiner Sichtweise einfach mal erzählst.
Ja, natürlich auch von den Emotionen so, dass du es natürlich nach außen gar nicht kommentieren kannst oder irgendwie rüberbringen kannst, ne, um das ein bisschen nachzuempfinden. Fakt war natürlich, dass Marcel
also nur
Koller...
Ganz kurz, wir waren im Stadion. Also deswegen, okay. Wir haben es alles live miterlebt, deswegen können wir das doch nachvollziehen, die Emotionalität, die da in der Luft war, von daher. Ja. Aber man kann das nicht beschreiben. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja,
aber.
Alles gut. Die Situation war halt, wir waren leider abgestiegen, letztes Heimspiel, 33. Spieltag, zu Hause nochmal gegen Hansa Rostock. Und die Wochen davor war es eigentlich schon so ein bisschen abzusehen, dass sie mich rasieren wollen beim 1. FC Köln. Damals Koller, Andreas Rettig, nicht so auf mich standen. Overath, unser Präsident. Ja, auf jeden Fall letztes Heimspiel und hat schon gehofft natürlich im letzten Heimspiel bei all den Verdiensten, die man da auch hatte, eventuell von Anfang an zu spielen. Das war mir vergönnt geblieben. Ich war nicht in der Startformation. Dementsprechend auf der Bank erstmal gefrustet. Ja, und dann passieren halt Dinge, glaube ich, im Leben, die man sich ein Stück weit auch erarbeiten kann. Durch seine Art, wie man ist, durch Korrektheit, durch das, was man sich in all den Jahren irgendwo verdient, wie man durchs Leben geht, ich weiß es nicht. Aber der Fußballgott war halt in dem Moment, glaube ich, auf meiner Seite. Und zwar dahingehend, dass der Völner sich verletzt hat.
Ja.
Relativ früh, nach 20 Minuten oder keine Ahnung, gefühlt. Und ich dann sehr früh auch eingewechselt wurde. Ne? Und zumindest da, sage ich, habe ich auch nach dem Spiel sofort mich zu Marcel Koller hingegangen und habe gesagt, danke für diesen Moment, dass sie mich da eingewechselt haben, dass ich diesen Moment auch heute nochmal erleben durfte. Ja, und dann war es halt so, dass das Rostock war schon durch und brauchten nichts mehr machen, hatten dann aber auch im Verlauf des Spiels 2 rote Karten relativ früh bekommen. Ja, und dann läuft so ein Spiel, wie es laufen muss. Ne? Wir gehen 2-0 in Führung gegen 9 Mann in der zweiten Halbzeit. Das ging ja um nichts mehr. 35 Grad, war wirklich schweineheiß an dem Tag. Haben uns schon schwer getan, in der zweiten Halbzeit da irgendwie auch nochmal 1-2 Türchen zu kreieren und nochmal einen attraktiven Fußball zu spielen. Ne? Als Absteiger ist das ja auch immer nicht so einfach. Hat ja alles einen Grund, warum man absteigt. Ne? Ja, auf jeden Fall kam dann mein Moment und der Moment war eigentlich... wie bestellt, ne, so 88. Minute. Ich werde im ja, so 30 Meter vom Tor angespielt, leg mir den mit der Hacke am Gegenspieler vorbei, mach eine Körperdrehung und zieh den mit dem ersten Kontakt, so aus 25 Metern, ab mit dem linken Fuß. Und das war natürlich bei aller Traurigkeit, die wir hatten durch den Abstieg, aber ja, für mich persönlich erstmal so eine emotionale Geschichte, das kann man einfach nicht beschreiben. Das war was Besonderes, das war ein Abschied, wie ich mir ihn fast erträumt habe. Wenn wir da noch die Klasse gehalten hätten, wäre es ein Traum gewesen. Aber für mich persönlich war es ein Traum, weil ich einfach mein Ende damit hatte. Einen gebührenden Abschluss. Ja, und alles, was danach kam, war natürlich Zugabe. Ne? Ja. Dass man da nochmal durchs ganze Stadion läuft und die Leute wirklich eine Stunde noch warten, um nochmal ein Autogramm zu bekommen, einfach nochmal auf die Schulter zu hauen. Also das war schon alles sehr emotional.
Ich hätte zwar Gänsehaut.
Jo, ich wollte gerade sagen.
Ja, das war, also ich habe Tränen in den Augen gehabt, verständlich.
Ja, klar.
Bin sowieso nah am Wasser gebaut. Ne? Hatte dann unter der Woche noch mein Unterzieht-T-Shirt vorbereitet. Ne? Mir Herz blieb Kölsch.
Geil.
Und danke, Fans. Und dass ich das natürlich dann so kurz vor Schluss nochmal zeigen durfte, ja, hat halt alles gepasst dann an diesem Tag für mich.
Das sieht man übrigens auch sehr in dir. Es gibt die Sequenz, glaube ich, in einem FC-Zusammenschnitt, wo du dieses T-Shirt dann auch zeigst, das Trikot auszieht. Und das ist mir halt so krass im Kopf geblieben, weil man ist einfach, man sieht es dir so krass an, dass dir das wichtig war, auch in dem Moment, dass du diesen Moment nochmal bekommst. Deswegen einfach geil.
Absolut. Ich habe auch die Jubelpose danach, war zum Beispiel auf den Knien einfach nur so. Ne? Ich
hab, ja, genau.
Dieses stimmt. Bild habe ich im Keller hängen. Da sieht man meine Adern hier an der Seite, trotz 3-0, trotz Abstieg. Ne? Hat ja eigentlich keine Bedeutung. Aber für mich hatte das solch eine unfassbare Bedeutung, da nochmal so ein Highlight zu setzen, für mich persönlich so einen Abschluss zu finden. Und das war das Tolle an diesem Nachmittag. Und dann natürlich, wie gesagt, mit den Fans danach, die wirklich da eine Stunde da gewartet haben, bis ich da einmal ums Stadion rum war und jedem nochmal die Hand geschüttelt habe oder Autogramm gegeben habe oder ein Foto. Na, alles, geil. Also war schon schön.
Ich erinnere mich auch noch, dass die Stimmung an dem Tag extrem gut war im Stadion. Wir haben da zwischenzeitlich stand das ganze Stadion, hat die Hymne gesungen, weil klar war, wir steigen ab und so. Das war einfach
ein schöner Tag. Also es war kein typisches Abschiedsspiel nach einem Abstieg.
Genau.
Das war das letzte Heimspiel von der Saison bei einem Abstieg. Und trotzdem war da eine Stimmung, als
ich auch.
Wären wir gerade aufgestiegen oder hätten die Klasse gehalten.
Ja. Ne? Das war krass, echt.
Was ist ja auch wieder, was uns ja auch wieder zeigt, wie wir eben schon gesagt haben, das ist am Ende des Tages dann nicht nur Fußball, sondern dann sieht man ja auch Köln. Ist ja auch dann auch Lebensgefühl, ne, was da einem entgegenkommt.
Köln ist viel Herz verbunden, ne? Da ist viel mit Herzblut drin. Also dementsprechend sind dann die Emotionen auch manchmal etwas zu hoch, aber im Grunde genommen ist es genau das, was wir eigentlich auch wollen und was wir auch leben müssen.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Wenn wir jetzt nochmal über gewisse Spieler sprechen an der Mannschaft. Gibt es da so ein, zwei Kandidaten, mit denen du sagst, Hammer, dass ich mit denen zusammengezockt habe beim FC? Gibt es da irgendwer, wer so raussticht?
Also ich muss ehrlich gestehen, beim FC weniger als bei Bayer Leverkusen. Ne? Also bei Leverkusen, da waren schon alles so Granaten, so Se Roberto, Emerson, Paulo Rink und wie sie alle hießen, Ulf Kersten. Aber trotzdem hatten wir natürlich, also wir hatten schon geile Spieler, weil sie vom Typ halt nochmal ganz anders waren. Ja. Ich habe natürlich meine Hauptzeit während der Kölnzeit und auch nachher in Duisburg hier noch mit Markus Kurt verbracht. Wir waren die Part und Pater schon eigentlich in der Zeit. Leider heute nicht mehr so, ist ein bisschen auseinandergegangen. Aber zur damaligen Zeit waren wir wirklich Tag und Nacht zusammen fast. Also das war so mein engster Buddy. Aber auch die ganzen Kölschen, die in der Mannschaft kamen. Aber selbst dann so ein Pascal Ojikwede dazu kam, Florian Kringe. Das waren so richtig geile Typen, die einfach zu der damaligen Zeit in die Mannschaft auch reingepasst haben, die sich da eingefunden haben, die sofort integriert waren und sich wohlgefühlt haben, obwohl sie teilweise auch nur ein Jahr bei uns gespielt haben. Also es gab viele, viele gute Jungs.
Ne? Poldi hast du auch noch kennengelernt, glaube ich, ne? Mit dem
Poldi habe ich kennengelernt. Koller. Ja, natürlich habe ich Poldi kennengelernt.
Aber ich meine auch mit dem zusammengespielt, ne?
Klar. Ja. In dem letzten Jahr, wo ich ja den FC verlassen habe, fing sein Stern ja an zu wachsen, sage ich mal. Ne? Also er hat dann im Prinzip das fortgeführt, weil ich mal angefangen habe, aber noch fünf Stufen höher.
Ach ja, Quatsch.
Aber eins vergisst man ja auch immer, ne? Pauli ist ja dreimal abgestiegen.
Ja, ja.
Ne? Und nicht nur zweimal. Also ja, das sollte man schon wissen.
Na, finde ich gut.
Ja, das sind Fakten. Da kann ja, man nicht Fakten. Von rütteln. Da kann das man nicht von Fakten. Rütteln, von daher. Ja.
Will nicht jeder hören, will auch nicht jeder drüber reden, aber so ist es.
Ja. Abschluss als Dirk Lottner als Spieler, wenn du eben, du hast gesagt, du kannst an jedes Tor erinnern. Was würdest du spontan sagen, auch wenn du viele schöne Tore gemacht hast? Was wäre so dein persönliches Lieblingstor so oder das emotionalste oder das, wo.
Kommt drauf an, worauf du jetzt hinaus willst. Das schönste Tor war mit Sicherheit damals, wo ich eben schon mal von erzählt habe, bei dem Turnier in Chile.
Ja.
Ne, aus der eigenen Hälfte, ein schönes Brett über den Torwart, Vollspann. Ja. Ne, das war mit Sicherheit das tollste
ja,
Tor.
Das kann auch sein, ja.
Das Tor, was jedem in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich das Tor gegen Borussia Dortmund.
Ja, danke. Genau das ist es.
Da werde ich heute noch drauf angesprochen. Jeder, der über Lottner erzählt und sich an Tore von mir erinnern kann, erzählt über dieses Tor Dortmund. Aber keiner weiß und keiner spricht über das Tor die Woche davor auf Schalke, weil ich in den Giebel gehauen habe. Aber da haben wir 1-2 verloren, dann interessiert das keinen.
Ja, okay.
Ich glaube, gegen Dortmund haben wir damals auch in der Saison das erste Mal gewonnen.
Das erste Mal gewonnen, 1-0, ja. Genau.
Und du hast, warte mal.
Und die Entstehung war noch mal so ein bisschen speziell. Ne?
Erzähl ich mal, so du hast ja so gequatscht und
so ein bisschen getan habe, als würde ich noch mal die Freischussvariante absprechen wollen und eigentlich nur zum Ball gegangen bin und den letzten 1-2 Schritte nur schnell gemacht habe.
Du genau. Schlitz,
ja. Also von der Entstehung noch mal was anderes. Aber das Emotionalste war definitiv auch das, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das allerletzte Tor für den ersten FC Köln im Heimspiel gegen Rostock.
Ja gut, das ist menschlich absolut verständlich in dem Moment, ne? Wenn du
aber was da fällt mir auch nochmal ein, was auch geil war, auch wieder eine Zeit, wo Ewald mich versucht hat, so ein bisschen aus der Mannschaft zu drängen. Heimspiel Hamburg SV, der Kapitän mal wieder auf der Bank, ne? Nicht gut genug. Und 0-1, ja, 16 Minute, wer soll helfen? Eine Lotte, ne? Werde eingewechselt, mache ich erstmal das 1-1 und dann auch 88., 89. Minute, Freistoß, wo ich den Ball küsse. Könnt ihr euch erinnern?
Bestimmt in einem der Videos gesehen.
Müsst ihr mal sehen, müsst ihr mal recherchieren. Küsse ich den Ball vorher noch, leg den hin, schlänze ihn über die Mauer 2-1, auf die Nordkurve das Tor und laufe dann diese 70 Meter bis in die Südkurve und rutsche dann auf Knien die letzten Meter auf dem Rasen noch zu den Fans.
Das Foto, meine ich, war auch mal, oder zumindest eins von den Fotos, wo du gerutscht bist, war auch mal im Geißbockheim drauf. Ich habe die früher gesammelt. Da warst du so, ich glaube, auch im blau-weißen Trikot noch. Muss auswärts gewesen sein dann.
Nein, das war definitiv zu Hause.
Nein, das, wovon du schon, ich dachte, du gerade im Geißbockheim, im Geißbock-Echo, glaube ich, war mal ein Titelfoto von dir, wo du auch so gerutscht bist. Aber ich meine, aber ist auch egal, Schnee von gestern.
Ja, das Schöne an der Geschichte ist ja wirklich, ich wusste ja, dass ich nicht spiele und dann die Fahrt vom Hotel zum Bus, vom Hotel zum Spiel mit dem Bus, haben wir dann immer so Videos noch geguckt, ne? So Best-of-Videos, um uns nochmal so ein bisschen einzustimmen. Und da war auch jemand von unserer Mannschaft, der dort so auf den Knien langgerutscht ist bei einem Jubel. Und da habe ich gesagt, da laufe ich heute nochmal hin.
Geil.
Also es war echt mit Ansage dann. Und dass das dann auch so gekommen ist, ja, war gut.
Jetzt musst du uns aber auch mal erklären, wie das ist aus deiner Sicht, weil wir kennen immer nur die Sichtweise von der Tribüne bei so einem Torjubel. Wie ist das, wenn so 15.000, 20.000 auf einer Tribüne beziehungsweise 50.000 komplett am Austicken sind, weil du einen runden Gegenstand ins Tor geschossen hast?
Ja, ich muss das da leider ein bisschen runterholen. Ne? Ja. Du nimmst das nicht wahr. Du bist selber so voller Adrenalin. Du weißt, dass die da stehen, du weißt, dass die voller Freude sind und ausflippen und du machst einfach mit. Oder bist vielleicht auch der Auslöser, ne? Also je nachdem.
Ja, auf jeden Fall warst du häufiger mal der Auslöser.
Aber es ist jetzt nicht so, dass du das extrem wahrnimmst, ne? Es spielt auch keine Rolle, ob du jetzt in einem Stadion bist, die jetzt nur eine Höhe von Tribüne hat oder ob du wie Dortmund jetzt so ein Riesending. Das nimmst du alles nicht mehr wahr, wie hoch das ist, ne? Das sind Massen und dementsprechend laut ist es, aber du nimmst jetzt nicht die Emotionen in den Gesichtern oder die Fäuste oder sonstiges wahr. Da bist du selber viel zu sehr in dich emotionalisiert.
Ja, das kann ich nach, also kann ich mir trotzdem, obwohl ich es nicht kenne, irgendwie nachvollziehen, dass man dann komplett im Tunnel ist, dass dann komplett ausgeht.
Genau so kann man es beschreiben. Bist du eigentlich wirklich in so einem Tunnel voller Adrenalin, ne? Und Fangesänge nimmst du eigentlich nur wahr in dem Moment, wo Ruhephasen auch da sind, ne? Wenn man Ball im Haus ist, wenn man eine Verletzungsunterbrechung ist.
Aber auch wenn nur die guten, oder?
Und wenn Torchancen da sind, ne? Und
man dann zur Ecke geht, zwischen Ball
und eins würde ich mir wünschen, sowohl als Spieler damals, aber vor allen Dingen auch als Trainer heute für die Spieler. Die Ultras, die ja mittlerweile auch die Stimmung machen im Stadion, die haben mittlerweile all ihre Lieder, dieses ganze Spiel immer wieder so monoton daher singen. Leute, tut mir einen Gefallen, habt ein Gespür dafür, wenn die Mannschaft Unterstützung braucht. Ne? Und dann geht es nicht darum, irgendwelche Lieder minutenlang zu trällern, sondern einfach dieses Come on FC, dieses laute,
das hatte ich auch grad im Kopf.
Emotionale Muster dann mal rein. Ne? Gerade nach einer Torschance, ne? Da das muss Feuer da rein, da muss Stimmung rein.
In deiner Zeit, wo du bei mir, hatten wir doch immer nach jeder Chance. FC.
Da muss es durch das Stadion schallen, dass auch der Gegner merkt, hier passiert gerade was. Ja,
bin ich voll bei dir.
Und das pusht einen so dermaßen, dass das wirklich richtig Schwung mitbringt.
Das Gute.
Ja, und das wäre so ein kleiner Appell an alle Fans im Stadion, da auch immer wieder darauf einzuwirken, weil den Einfluss habt ihr definitiv von außen.
Ja, das Gute ist, im letzten Schwarz-Schmidt-Spezial hatten wir den Stefan Schell, den Vorsänger der Südkurve da. Dementsprechend haben wir da auch die Möglichkeit, das mal weiterzuleiten.
Schick ihm mal kurz die Passage, schick ihm die mal, vielleicht nimmt er sie auf.
Ja, ich find's cool, dass du da aber auch so ehrlich bist. Und ja, das auch mal so.
Das ist ja auch mal Input, den man braucht. Ja. Ne? Den kriegt man ja nicht.
Es geht ja auch darum, ich meine, ihr Fans geht ja ins Stadion, um die Jungs zu unterstützen. Richtig. Und natürlich auch zum Sieg irgendwo anzutreiben. Absolut. Ne? Und natürlich gehören da auch mittlerweile eure Lieder dazu, wo ja auch manchmal richtig geile Lieder dabei sind, muss man ja auch sagen. Ne? aber es gibt halt Phasen im Spiel, wo einfach so ein Spiel auch diesen Push von außen braucht. Ne? Ob das jetzt eine Situation ist, wo du ein Spiel drehen kannst oder einfach um den Sack zuzumachen. Ne? Es gibt einfach so emotionale Sekunden in dem Spiel, wo du dann von außen nochmal das Ganze bekräftigen kannst. Ne? Und diese Momente zu erreichen und so ein Gespür dafür zu haben, was braucht die Mannschaft jetzt? Wenn ich 3-0 führe, dann könnt ihr alle eure Lieder singen, also feiern wir und liegen in den Armen. Ne? Aber wenn es 0-0, 1-0 steht, ne, dann braucht die Mannschaft immer wieder so lautstarke Unterstützung.
Ja. Vor allem dieses FC einfach nach einer Torschance, das haben wir schon lange nicht
FC,
mehr.
Ne? Und genau. Ne, von allen Seiten.
Hauptsache
ne?
Laut, also wirklich.
Nordkurve, Südkurve, so solche Dinge, das nimmst du wahr.
Ja, wie gesagt, perfekt. Gleiten wir direkt auf jeden Fall weiter.
Das wäre gut. Im Interesse des ersten FC Köln natürlich.
Ja klar, also sowieso. Der FC steht ja bei all unseren Gedanken immer über allem, von daher. Ja. Genau. So, du hast eben schon deine Trainerkarriere, haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Der Übergang vom Spieler zum Trainer, ist der fließend, ist der umständlich, gibt's da irgendwas Besonderes, was man beachten muss?
Ja, also ich hatte ja das Glück, ich bin ja dann nochmal 2 Jahre nach Duisburg gegangen, ne? Auch mit dem FC damals in der 2. Liga. Wir sind ja zusammen aufgestiegen, ja. Köln und Duisburg, war ja schön, das war ja ein Traum auch. Und beide auch, glaube ich, wieder danach das Jahr abgestiegen. und dann habe ich meine Karriere beendet. Fakt ist, dass ich ja einen Anschlussvertrag hatte beim 1. FC Köln, unabhängig davon, wo ich meine Karriere beende. Ne, und es war auch noch nicht festgelegt, in welcher Funktion. Und damals war es so, dass die zweite Mannschaft auch, damals Regionalliga, dann abgestiegen war und so ein kleiner Umbruch auch da war. Und dann wurde ich Co-Trainer von Christoph John bei den Amateuren. Und ja, so bin ich eigentlich in die Trainerschiene auch reingerutscht, wo ich eigentlich mich erstmal gar nicht gesehen hatte. Und nach dem ersten Jahr wurde mir dann die U17 gegeben und dann hat das so seinen Verlauf genommen, ne? 2-mal unter Frank Schäfer, Co-Trainer.
Ich wollte gerade sagen, da warst du ja auch erfolgreich.
Auch das war eine geile Zeit, das Dreivierteljahr, wo man die Klasse gehalten
hat.
Aber
das waren
auch geile
Spiele.
Mit dem Sieg gegen Bayern zum Beispiel.
Boah, leck mich am Arsch. Das waren richtig geile Spiele. Auch emotionale Spiele alle.
0-2 zur Pause und dann 3-2 gewonnen.
Das weiß ich noch ganz genau. Zur Halbzeit stand es 2-0 und da ist man oder irgendwer sagt noch zu mir, hol mal 5 Bier mehr, das Spiel ist gelaufen. Ja, ja. Und dann kommt Milivoje
noch. Im Normalfall kriegst du ja auch noch 3, ne? Ja. Also wir haben ja schon mal 8-0 in München verloren bei einem Pokalspiel.
Ja, ja, stimmt.
Also auch das ist schon.
Das war aber noch in der alten Runde, ja, ne? Im alten Olympiastadion.
Das ist uns schon passiert, ne? Aber die damalige Zeit mit Frank Schäfer war natürlich auch toll, als Co-Trainer dann in diesem Stadion wieder zu sein. 7 Heimsiege in Folge. Ich glaube, das ist bis jetzt noch Vereinsrekord. Ja, also von daher bin ich da so reingewachsen und irgendwann geht man so seinen Weg, ne? Geht so Step by Step und ja, jetzt bin ich halt in einer Phase, wo es nicht so angenehm ist, wo du wieder warten musst, dass sich am Markt was tut. Auch das gehört zum Trainergeschäft dazu.
Ist ja eigentlich nicht ganz verständlich bei deinem Punkteschnitt, den du so hattest in den letzten Jahren.
Es ist ja auch im Fußball nicht immer alles erklärbar, aber die gleichen Gedanken habe ich natürlich grundsätzlich auch. Aber das ist wie das, ich kann nicht ändern, kann einfach nur hoffen, dass ich in den nächsten Tagen, Wochen was tut. Die letzten Tage ist ja schon viel Bewegung wieder reingekommen im Trainergeschäft, auch wenn man es natürlich keinem gönnt.
Ja, nein,
aber irgendwo leben alle anderen Trainer, die halt im Moment vom Arbeitsamt leben, auch davon, dass sich in diesem Bereich was tut.
Klar.
Und ja, hoffe, dass das auch bald wieder so eintreten wird.
Also wir können da jetzt noch nichts verkünden hier.
Nee, leider nicht. Ich hätte euch gerne ein paar News hier mitgegeben heute, aber aktuell kann ich da nichts beisteuern.
Letzte Frage von meiner Seite aus. Wäre noch da der aktuelle FC? Also nur die Frage an dich als Trainer auch oder aus Trainersicht. Wie erklärst du dir die letzten 3 Monate? Was ist in dieser Mannschaft passiert, dass wir auf einmal halt, jetzt sag ich mal, einen guten Start hingelegt haben, aber eigentlich ja vor 3-4 Mannschaften noch eine ganz andere Situation irgendwie hier vorgefunden haben. Wie erklärt man das als Trainer?
Ja, vor allem das Faszinierende daran ist, ja, ich finde, wir haben nicht großartig andere Spieler unter Baumgart als unter Gisdol. Und das finde ich halt so faszinierend an der ganzen Geschichte. Mhm. Und jetzt mal aus deiner Trainersicht.
Dann würde ich da gerne ansetzen, ja. Ne? Zumal es ja eigentlich auch immer so ist, wenn eine Mannschaft nicht funktioniert, ist ja auch immer der Trainer schuld. Und ich glaube, dass man gerade jetzt in diesem Moment beim 1. FC Köln sieht, dass es genau andersrum auch so ist. Stimmt. Und dann sollte man das auch mal würdigen und nicht immer sagen, ja, bleib mal, ne? nicht verrückt werden. Das ist 100% das Trainersache.
Geil.
Also Mentalität, Führung, Ansprache, das vorzuleben. Leute, wir gehen vorne drauf, wir fressen Gras, wir geben Gas, wir warten nicht ab, wir sind aktiv, wir wollen die Zeichen setzen im Spiel. All diese Dinge lebt er vor und nimmt die Mannschaft natürlich dabei mit. Du musst es halt vermitteln können, das ist schon klar. Die Mannschaft muss hier folgen und mit jedem Erfolg merkt die Mannschaft, das funktioniert. Wir laufen zwar wie die Bekloppten, und werden auch mit Sicherheit mal eine 4-0-Klatsche erleiden, weil wir halt keinen Zugriff finden oder weil wir mal ein Spiel haben, wo wir einfach platt sind und immer wieder zu spät sind. Ne? Das wird passieren, da bin ich mir relativ sicher.
Ja.
Aber guckt euch die Spiele jetzt an, man geht ins Stadion oder setzt sich vor den Fernseher und man freut sich wieder auf den FC.
Aber richtig, ey.
Nicht nur auf das Drumherum, nicht nur Fangesänge singen und ein paar Bierchen trinken, sondern das Spiel macht mittlerweile auch Spaß, das ist doch geil, oder?
Ja, das ist wirklich geil. Das Wesentliche macht Spaß, ja.
Ja. Nee, also wie gesagt, das ist 100% Trainersache und dementsprechend würdige ich das auch und sollte auch gewürdigt werden. Aber natürlich auch in dem Wissen, das wird jetzt, glaube ich, nicht die ganze Saison so gehen. Ne? Also wir werden mit Sicherheit auch mal Phasen erreichen, wo man ein bisschen hinkt, wo es hapert. Aber aufgrund der Tatsache, dass du selber vorangehst, selber aktiv bist, selber das Spiel weiter nach vorne verlagerst, ist es A für den Fan schon mal wesentlich interessanter. Ne? Und für jeden Spieler, die Triebe eines Menschen sind immer nach vorne und nicht nach hinten.
Genau.
Ne? Lasst laufen, geht laufen, dann macht's aber geschlossen, macht's als Mannschaft. Nicht jeder für sich, ne? Und dann den Weg finden, der dann auch zum Erfolg führt. Und das hat Baumgart vom ersten Tag an vermittelt und auch gelebt.
Ja, sehr schön. Also wir geben uns Woche für Woche Mühe, dass wir das auch honorieren, die Leistung von Baumgart. Schön, dass du es jetzt auch nochmal tust. Ich denke, aber im Moment ist das überall so, oder? Ich meine, egal wo man hinhört, egal in welcher Stadt, alle reden über den 1. FC Köln. In der Kicker-Redaktion habe ich auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, sitzen auch nicht nur FC-Fans, da haben wir schon 8-mal ein Spiel in der Startelf gehabt, also in der Top-11 gehabt. Also das ist ja banal. Also das hat sie früher nach einer ganzen Saison nicht, 8 Spieler. Und deswegen sehr, sehr geil. Ich glaube, die ganze Stadt ist euphorisiert, völlig zu Recht. Jetzt müssen wir noch dich unter neues Stadiondach kriegen, ne?
Ja, ich würde es mir wünschen. Also FC ist und bleibt mein Herzensverein, bleibt mein Heimatverein. Ich bin eine Kölsche Junge, ich wohne hier in Köln, egal wo ich Trainer bin, ob hier Saarbrücken, Rostock, Cottbus. Also meine Heimat wird immer Köln bleiben. Dementsprechend wäre natürlich ein Traum, dass du mal vor der Haustür wieder ein bisschen arbeiten könntest.
Ja, das haben jetzt hier auch ein paar Stimmen gehört. Vielleicht entwickelt sich ja jetzt was.
Mal abwarten.
Ja, in diesem Sinne, hast du noch Fragen an uns?
Nee,
das habe ich schon fast gedacht.
Im Moment nicht. Nee, ich danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ich finde das sowieso immer sehr interessant, wenn man einfach so ein bisschen quatschen kann, als wenn man immer irgendwelche Fragen so vorgegeben bekommt schon und sich Gedanken machen muss, was willst du jetzt darauf antworten? Freischnauze.
Richtig, Fußballfreischnauze.
Da bist du bei uns
authentisch
richtig.
Bleiben und authentisch antworten, finde ich immer besser als der eine oder andere auch.
Hat uns auf jeden Fall riesig gefreut, dass du die Zeit gefunden hast.
Ja, absolut.
Im Moment habe ich sie ja. Leider, in Anführungszeichen.
Wir hoffen bald nicht mehr, deswegen. Ne? Ja. Also auch unsere Daumen sind gedrückt, an dieser Stelle nochmal besten Dank.
Auch an euch da draußen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten SDM-Spezial, würde ich sagen.
Genau. Ein Tschüss auch von meiner Seite. Und ich glaube, die letzten Worte kriegt heute der Dirk.
Ja, euch wünsche ich erstmal weiterhin viel Erfolg mit eurem Format, dass das gut ankommt in der Öffentlichkeit, dass ihr gute Quoten da bekommt. Und für alle Fans draußen, madet jod, schwenkt der Hut. Ich hoffe, es läuft weiter so, wie es im Moment läuft. Ciao.
Vielen Dank.